sind an so einem Zeitpunkt angekommen, wo die Menschen wirklich lernen müssen, es ist Buy, Hold and Check. Man kann keine Aktie kaufen und die für immer halten.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Quinessence Podcast. Heute Folge 13 und heute sprechen wir mit Jan und natürlich wie immer Raphael über das Thema Dividendeninvestments. Also in diesem Sinne eine spannende Folge. Erstmal Raphael, schön, dass du dir mal dabei bist und schöne Grüße nach Bochum ist es, glaube ich, ne, Jan, oder?
Ah, nee, leider nicht ganz getroffen. Ich studiere in Bochum, ich wohne in Essen und danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, fast ein Treffer.
Das Land war richtig zumindest.
Das Land war richtig, ja. Schon mal ein guter Anfang. Ja, cool, dass du da bist, Jan. Viele kennen dich auch unter dem Nickname Dividendenhai. Erzähl doch vielleicht mal ein bisschen was zu dir. Wie kommst du zum Thema Aktien? Wie kommst du zum Thema Dividenden? Und gib dem Zuhörer vielleicht mal so einen kleinen Überblick über dich.
Also gut, dann fangen wir direkt doch mal an. Dividendenhai kennen viele oder einige von euch vielleicht von Instagram. Dort habe ich angefangen, habe dann eine kurze Zeit auch auf YouTube verbracht, dann allerdings gemerkt, ich bevorzuge eher das Schriftliche und seitdem führe ich auch den Blog dividendenhai.com und dort geht es um Aktien, tatsächlich nicht wie der Name vermuten lässt, nur um Dividendenaktien sogar, sondern tatsächlich einfach um Aktien im Allgemeinen. Und wie bin ich auf das Thema gekommen? Das ging los mit meinem 18. Geburtstag. Dort habe ich ein Sparbuch bekommen von meiner Oma und wusste nicht, wohin mit dem Geld. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, die Exporo-Werbung, die ab und zu im TV läuft oder TV lief. Und immer mal wieder gesehen und dann dachte ich mir, ja, irgendwie muss ich doch Geld anlegen. Und damals hat mein Vater auch, oder war mein Vater auch an der Börse aktiv. Und der meinte, ja, kauf dir doch mal einen Fonds oder kauf dir doch mal ein paar Aktien. Gar nicht viel überlegt, Depot aufgemacht und den ersten Fonds ins Portfolio gelegt, den ersten ETF gekauft und nach Empfehlung von ihm auch eine Aktie gekauft, was auch schon so das erste Learning war, was man nicht tun sollte, habe ich dann auch direkt schon gemerkt, weil bei ihm lief die Aktie mit toller Rendite, bei mir halt eher weniger durch meinen späten Einstieg in die Aktie. Und so ist das Ganze zustande gekommen. Und dann Ende oder Oktober 2018 war es soweit, da ist der Dividendenhai Instagram-Channel ins Leben gerufen worden. Einfach aus der Tatsache heraus, dass ich meine Analysen tracken wollte. Weil ich glaube, wir kennen es alle, wir machen mal was und dann vergessen wir es, weil wir es nicht niederschreiben. Und das war wirklich der effektivste Weg, meine Analysen wirklich greifbar zu machen.
Spannend. Und was mich immer zum Thema Dividenden gefragt habe, ist, also wenn man sich so ein bisschen das Netz anschaut, dann merkt man, dass das Thema Dividenden irgendwie extrem groß ist. Also man hat immer das Gefühl, ganz, ganz viele Leute sprechen über Dividenden. Aber auf der anderen Seite sind ja die, sagen wir mal, die Aktien, über die viele Leute dann auch sprechen, sprich, sagen wir mal, Tesla oder die ganzen Tech-Werte, sind ja eigentlich genau die Aktien, die eigentlich überhaupt keine Dividende ausschütten oder ganz wenig. Ne? Da frage ich mich mal so ein bisschen, da scheint es so zwei Lager irgendwie so zu geben in dieser, sag ich mal, Investment-Community, die da so online stattfindet, oder? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, da würde ich definitiv mitgehen. Wir haben natürlich einmal so diese Value-Ecke, wenn wir es mal ganz grob machen, diese Value-Ecke und einmal diese Growth-Ecke. Was dabei das Spannende ist, finde ich, so eine Dividendenwachstumsstrategie zu fahren, heißt, wir nehmen uns das Beste aus dem Value-Bereich mit und nehmen uns dann auch gezielte Werte aus dem Growth-Bereich mit. Ich habe auch ein fundamentales Problem damit zu sagen, dass die Dividendenstrategie, wo wir auf Dividenden oder auf hohe Dividenden achten, dass das meistens nicht die zielführende Strategie sein wird. Weil hier sprechen wir dann von Renditen von 5 oder mehr Prozent, allerdings von sehr niedrigen Dividendenerhöhungen. Ich denke, wir sollten alle fokusgerichtet in die Zukunft gehen und das geht meines Erachtens nicht ohne Growth-Werte. Du hast eine Tesla angesprochen, super Wachstum über die letzten Jahre, war nicht in meinem Beuteschema, dadurch habe ich die Aktie auch verpasst, muss ich sagen. Aber auch wenn wir über Werte sprechen wie Microsoft, Apple, die fallen dann doch schon ins Beuteschema oder eine Nvidia. Und da zeigt sich dann, dass dieses klassische Verständnis von Dividenden nicht nur beschränkt sein muss auf die langweiligen Value-Werte. Wir kennen, glaube ich, alle solche Werte wie IBM zum Beispiel. Dort sprechen wir seit Jahren von einem möglichen Turnaround. So wirklich habe ich davon noch nichts gesehen. Die Börse sieht das ähnlich. Wir sehen hier massive Kursverluste. Und ich weiß nicht, wie zielführend das ist, für eine junge Person wie mich jetzt in solche Werte zu investieren. Wenn man dann im gehobenen Alter ist, ist das wahrscheinlich schon wieder ganz anders. Aber ich sehe das alles meistens ja aus meiner Perspektive. Das heißt, ich habe da ein bisschen meinen Bias, muss ich sagen.
Ja, nee, also ein interessanter Punkt ist, du sagst, dass man irgendwie zwei Welten trotzdem mischen soll. Weil ich habe vor kurzem, habe ich mich den, auch ein bisschen in die Thematik reingelesen, wirklich reines Dividendeninvestments. Und wenn man da so die Firmen sich anschaut, die am meisten Dividenden auszahlen, also die höchsten Dividend Yield haben, das sind Firmen, von denen man noch nie gehört hat, wo man sich sagt, ja, aber habe ich überhaupt Lust, da drin zu investieren, weil man gar nicht weiß, was die machen. So, ne?
Ja, vor allem das Spannende ist ja eigentlich, dass wenn du den Research anschaust, dass ja eigentlich auch die Dividendenrendite, also auch Long-Term, eigentlich ja einer dieser Value-Faktoren ist und damit ja eigentlich auch tendenziell outperformen. Ne? Heißt also, hohe Dividenden performen auf lange Sicht auch aus. Wo man sich ja eigentlich auf der anderen Seite dann auch fragen müsste, es sind ja in der Regel nicht die zukunftsträchtigsten Firmen, ne? Was du ja eben auch schon angesprochen hast, weswegen du ja auch dann anscheinend da so eine gemischte Strategie fährst. Aber ich finde das grundsätzlich spannend, weil eigentlich würde man das ja genau umgekehrt eigentlich ja erwarten, ne? Dass die Werte, die in der Zukunft stark sind, auch die größere Rendite fahren. Aber du fährst also so eine Mischstrategie. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Du hast gerade schon vom Beuteschema gesprochen. Also was muss eine Aktie machen, um bei dir ins Beuteschema zuzufallen?
Also ich habe da eine ganze Liste von Kriterien aufgestellt, die für mich wichtig sind und habe da auch wirklich entschieden, wirklich zwei Listen anzufertigen. Einmal, ihr müsst euch mein Portfolio so vorstellen, dass es wirklich 80% Dividendenwachstumsstrategie ist und das restliche so ein bisschen Venture-Depot ist, wo ich mich austoben kann. Und für meine Dividendenwachstumsstrategie gibt es erstmal ein paar wichtige Faktoren. Das sind zum einen Umsatzwachstum und Gewinnwachstum. Das ist für mich sehr wichtig, denn ohne Gewinn- und Umsatzwachstum ist eine Firma nicht zukunftsträchtig. Also das sehen wir vor allen Dingen bei ganz vielen Big Playern im Ölbereich. Dort stagnieren die Gewinne von Jahr zu Jahr oder da sehen wir eine Fluktuation, aber wir sehen keinen stetigen Trend nach oben. Das ist für mich sehr wichtig. Auf der anderen Seite natürlich die Dividendenerhöhung. Wenn möglich 10% pro Jahr im Durchschnitt ansteigend ist wünschenswert, denn so kann man auch mit einer kleinen Dividendenrendite in 10 Jahren wirklich eine gute Dividendenrendite erhalten. Bestes Beispiel sind da Visa und Mastercard im Bereich Finanzdienstleistungen, die da wirklich jährlich steigern. Und auf der anderen Seite ist ein Burggraben unglaublich wichtig, denn nichts beschützt ein Unternehmen so gut wie der vorhin angesprochene Burggraben. Wenn wir dann bei Unternehmen sind wie Microsoft oder Apple, die nur Dividendenrendite von knapp 1% haben und deswegen eigentlich keine Dividendenwerte im klassischen Sinn sind, gucken wir uns das Ökosystem von Apple an. Wir haben dort Produkte, die unglaublich gut nebeneinander funktionieren und deswegen, wenn man eigentlich einmal ein Apple-Produkt gekauft hat, bleibt man eigentlich dabei. Und die Umsatz- und die Gewinnentwicklung des Unternehmens, die zeigt das auch. Und Ähnliches sehen wir auch bei Microsoft mit dem Office 365-Paket. Also da muss ich sagen, dass mir diese fundamentalen Dinge genauso wichtig sind wie praktisch das Geschäftsmodell des Unternehmens.
Und kannst du ein bisschen was erzählen, wie sieht so dein Depot aus? Also du hast gesagt, okay, wie wählst du die Werte aus? Wie ist dein Portfolio gerade aufgestellt? Wie viel Werte hast du? Nutzt du ETFs? Nutzt du Einzelwerte? Nutzt du Fonds? Nutzt du alle drei? Wie bist du da momentan unterwegs?
Gut, das ist eine komplizierte Frage, weil ich habe in den letzten 2 Jahren mein Depot wirklich konsequent umgebaut. Von Anfang an, ich glaube, das kennt jeder, man kauft eigentlich alles ein bisschen und merkt dann, oh, das macht gar keinen Sinn. Und bis dahin, bis ich meine Strategie gefunden habe, das war wirklich ein Prozess, das hat ein Jahr gedauert. Und ich versuche ein bisschen diesen Equal-Weight-Ansatz zu fahren, nicht konsequent, aber doch schon. Zum Beispiel meine größte Position ist Apple. Durch den starken Kursanstieg der letzten Monate ist der Wert mir allerdings im Depot ein bisschen zu groß geworden. Heißt, ich habe es ein bisschen reduziert. Allerdings ist mir auch die Gewichtung von den USA am Gesamtportfolio auch ziemlich wichtig. Heißt, wir sehen da einen Anteil wahrscheinlich von 60-70%. Du hast angesprochen, welche Anlageklassen ich nutze. Das ist im Vordergrund sind das Aktien, wirklich Einzeltitel. Ich habe aber vorher noch zum Beispiel so ein MSCI World genutzt, um einfach diese breite Sektordiversifikation zu haben. bin davon jetzt allerdings weggegangen, aber möchte eventuell in Zukunft noch gewisse Themen, bei denen ich nicht wirklich den Einblick habe, über Themen-ETFs abzubilden. Da nochmal zu eurem Podcast, ich glaube, das war die Nummer 7 oder die Nummer 8 zum Thema Clean Energy oder Energy mit den Elektroautos von Legal General. Da wurde ein super spannender ETF angeguckt oder angesprochen. Da solltet ihr mal reinhören.
Ja, und die Themen bildest du dann über ETFs ab oder bildest du die auch über Einzeltitel ab?
Noch ist es nur eine Überlegung, wie ich das abbilden könnte. Aber das würde ich dann über ETFs abbilden. Weil zum Beispiel so ein Thema Batterietechnologie, da bin ich nicht drin oder auch nicht tief genug drin. Aber solche Themen wie zum Beispiel Halbleiter oder Gaming, wo ich mich wirklich extrem einlesen möchte oder mich mit dem Thema befassen möchte, die bilde ich dann auch wirklich mit Einzelwerten ab. Und versuche da dann auch Small Caps mit reinzumischen, die dann vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Dann im Rahmen meines Venture Depots.
Und wie viele ETFs, nicht wie viele ETFs, wie viele Aktien hast du momentan in deinem Portfolio?
Das müssen jetzt an die 30 sein.
30. Ja, ich meine, es gibt auch irgendwie eine interessante Studie, ab welchen Aktien man dann wirklich auch eine, also die Diversifikation von zusätzlichen Wertpapieren und Aktien nimmt ja auch immer weiter ab. Ich glaube irgendwie ab, ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ist ja streng abnehmend. Aber ich glaube, mit 30 Papieren bist du da eigentlich auch, glaube ich, ganz gut aufgestellt, dann schon, wenn es global diversifiziert ist. Ne?
Ja, definitiv. Also wie du sagtest, das ist auf jeden Fall degressiv und diese global aufstellen ist auf jeden Fall ein Faktor. Ich glaube, den unterschätzen viele Investoren. Ich habe sehr viele Depots gesehen, wo dieser Asien-Anteil auch viel zu gering ist. Und ich denke, da kann man dann auch mit ETFs wirklich gut gegenwirken, wenn man da jetzt kein Stockpicking betreiben möchte.
Erzähl dir mal ein bisschen was von dieser Dividenden-Community, die da so auf Social Media und überall existiert. Also was sind so eure Themen? Also möglichst hohe Dividenden, möglichst laufende Zahlungsströme oder was ist so, was treibt dieses Dividenden, ich nenne es mal Dividenden-Movement. Was treibt euch da so an?
Mega spannende Frage, weil diese Instagram-Community, die hat sich wirklich so letztes Jahr gebildet. Ich habe angefangen, da hatten die großen Kanäle, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch das sagt, so der Dividendenfuchs oder die Dividende hatten da so 3.000 bis 5.000 Follower, die jetzt bei knapp 20.000 stehen. Da habe ich angefangen und deswegen habe ich so diesen Shift in dieser Community bemerkt. Am Anfang waren das tatsächlich eher, auch vom Alter her, eher ältere Menschen. Also das hört sich immer so komisch an, wenn ich älter sage, aber da reden wir so von 35 plus. Wir sind ja alle noch ziemlich jung hier. Und das hat sich jetzt tatsächlich in den letzten Jahren auch stark geändert. Ich glaube, das ist einfach der Einfluss von Instagram, dass da die Jugend oder die jüngere Generation gerne Content macht. Und so den jüngsten Follower, mit dem ich aktiv geschrieben habe, der war 16. Also so, dass man das Spektrum sieht. Und ähnlich verteilt sich das dann in diesen Anlagezielen. Je älter die Leute werden, desto konservativer wird das Depot. Ist irgendwo logisch. Aber wir sehen durch alle Altersstufen wirklich diesen Fokus auf Cashflow. Wenn man sich entscheidet, so scheint es mir, in Dividendenaktien zu investieren, möchte man ein Cashflow generieren. Macht natürlich auch Sinn. Aber wie dieses Ziel erreicht wird, da ist jeder so ein bisschen eigen. Ich bin halt wirklich auf Dividendenwachstum fokussiert, aber es gibt auch sehr viele Menschen, die versuchen, möglichst hohe Dividenden zu kassieren oder sich gar Depots aufbauen, wo sie wirklich nur Dividendenwerte besparen, die über 3% Ausschüttungs- oder die über 3% Dividendenrendite haben. Also das ist wirklich ganz, ganz komplexes Thema, weil jeder eine andere Strategie hat. Also auch unglaublich wichtig, eine feste Strategie für sich zu definieren, weil sonst endet es am Ende mit einem bunt gemischten Depot, bei dem man gar nicht weiß, was man damit erreichen möchte. Und das ist auch ein Rat, den ich wirklich an jeden Kleinanleger geben möchte. Setzt euch eine Strategie und verfolgt die dann auch konsequent.
Und wenn du von Dividendenstrategie sprichst, ist das dann Wachstum gegen Rendite?
Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja. Wir müssen natürlich immer den Total Return Ansatz wählen und dann gucken, wie sich der Kurs mit der Dividende entwickelt. Und so in den letzten vergangenen Monaten oder in den letzten Monaten haben wir gesehen, dass sich Werte mit kleineren Dividenden, aber halt Qualitätsunternehmen wirklich durchgesetzt haben. Das lag natürlich jetzt auch an Corona und dass diese Pharma-Werte, aber auch die Tech-Werte an der Börse wirklich gefragt waren und dass diese klassischen Dividendenwerte nicht so gefragt waren. Sprechen wir aber auch von nicht so nachhaltigen Unternehmen, teilweise im Bereich Tabak, Bereich Öl. Und diese Werte haben es im Moment auch wirklich schwer, die haben es wirklich schwer, gegen die Tech-Werte zu konkurrieren. Also da sehen wir doch momentan eher, dass Growth-Werte an der Börse aktuell gefragt sind. Das kann sich aber durch eine Sektorrotation natürlich wieder stark oder schnell ändern.
Nochmal kurz zurück zur Zielgruppe. Das hat mich ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt, weil ich hätte jetzt eher so mal rein aus dem Bauchgefühl gesagt, dass Dividenden ja eigentlich für wirklich, sagen wir mal, die Leute eigentlich am meisten relevant sind, die kein Einkommen haben, tendenziell gesprochen. Weil die ja dann irgendwie sich gedacht machen müssen, okay, wo kommt der Cashflow her? Also ich würde jetzt vermuten, jetzt zum Beispiel jemand, ein Rentner zum Beispiel, dass für den natürlich Dividenden extrem spannend sind. Weil der sagt, jeden Monat oder ab und zu mal wieder Cashflow auch Entnahmen machen muss. Und bevor der jetzt irgendwie was verkauft, dann hat er halt laufend Cashflow über Dividenden. Erstmal extrem interessant natürlich. Also der Bestand bleibt gleich und der lebt dann irgendwie von den Ausschüttungen zu der Rente. Aber ich sag mal, gerade jetzt für jüngere Leute, die haben ja eigentlich ein echt hohes Interesse. Ich meine, die leben ja in der Regel von ihrem Einkommen und würden dann Dividenden wahrscheinlich sowieso reinvestieren. Ich nehme an, du reinvestierst ja auch dann.
Ja, genau, 100%.
Große Dividenden, ne?
Genau, genau. Aber das ist ja im Grunde genommen auch kein Widerspruch in sich. Nur weil die Dividenden reinvestiert werden, ist es ja kein Argument zu sagen, hey, yo, ich fokussiere mich jetzt wirklich nur auf reine Growth-Werte. Denn auch dieser langfristige Cashflow ermöglicht mir die Chance, mein Portfolio rezubalancen, ohne Entnahmen zu tätigen. Aber auch, es gibt mir die Chance, langfristig von diesem Dividendenwachstum zu investieren. Weil dieser Effekt von im Jahr 1 erhalte ich eine Dividende von 0,2%, diese steigert sich aber um 10% auf die nächsten 20 Jahre. Und dann in 20 Jahren auf seine persönliche Ausschüttungsquote zu gucken, diesen Effekt dürfen wir nicht vergessen. Da sehen wir einen klassischen Zinseszinseffekt. Und wenn wir jetzt mal auf den Altmeister Warren Buffett zu sprechen kommen, der hat, ich weiß gar nicht wann es war, der hat seine Cola-Position aufgebaut und kassiert jetzt ein paar 100% Dividendenrendite auf seinen alten Einstiegskurs. Also das sind natürlich so die Träume eines jeden Investors, aber die können, wenn man langfristig dabei bleibt, natürlich auch Realität werden.
Ganz kurze Zwischenfrage, hat Wirecard auch jedes Jahr die Dividendenrendite um 10% erhöht?
Tatsächlich. Also Wirecard war tatsächlich auch in meinem Depot, muss ich sagen, aber vor dem EY-Skandal war ich da schon zum Glück aus dem Wertpapier raus, weil man sollte natürlich auch qualitative Ansprüche an seine Aktien haben. Und spätestens nach dem KPMG-Bericht hat man gemerkt, dass da doch schon was faul war.
Ja.
Aber genau, du sprichst es an, Wirecard. Das zeigt ja wirklich, wie wichtig Diversifikation ist.
Ja, eigentlich schon, ne?
Ja, aber total.
Du hast auch einen coolen Punkt vorhin gerade angesprochen, wenn man lang genug dabei ist. Das heißt, Dividendenstrategie, wie siehst du das, wenn du jetzt persönlich investierst? Ist es dann auch eher ein Buy and Hold oder machst du trotzdem auch so, ich nenne es mal ein bisschen Zockerei, wo du dann ein bisschen so Daytrading oder so Month-Trading machst?
Coole Frage. Ich glaube, wir sollten ein bisschen weggehen von diesem Begriff Buy and Hold. Ich glaube, wir sind an so einem Zeitpunkt angekommen, wo die Menschen wirklich lernen müssen, es ist Buy, Hold and Check. Man kann keine Aktie kaufen und die für immer halten. Das geht nicht. Das Beispiel Wirecard. Hätte ich mir das als Buy and Hold gekauft, auch meinetwegen beim IPO, wäre ich mittlerweile wieder mit einem Verlust aus der Aktie rausgegangen. Deswegen Buy, Hold and Check, total wichtig. Und wie ich das sehe, das meiste meines Depots, 80% sind wirklich Buy, Hold and Check und 20% sind Venture-Positionen. Die verkaufe ich auch, wenn ich Liquidität brauchte. Ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, aber auch wenn ich andere interessante Chancen sehe, dann bin ich da auch bereit, Positionen zu verkaufen. Also ich bin in diesen 20% jetzt nicht so strikt wie bei den restlichen 80. Aber auch so dieses Rebalancing, das betreibe ich dann doch, dass ich dann ein paar Aktien aus meinem Depot verkaufe und dann andere nachkaufe.
Jetzt mal so aufs Thema, auf so KPIs gesprochen, also so Thema Dividendenrendite. Was ist da so möglich? Also was ist so sozusagen eine gute Dividendenrendite, was kann man da so erzielen und was war so die höchste Dividende prozentual, die du hier gesehen hast?
Die höchste, die ich je gesehen habe, also gute Frage, das wird irgendwo über 10% gewesen sein, aber ich bin nicht der perfekte Ansprechpartner, wenn es um wirklich hohe Dividendenrenditen geht. Das ist nicht in meinem Beuteschema. Ich sehe das manchmal und ist halt interessant und lustig und dann fragt man sich natürlich, wie nachhaltig das ist. Aber wir sehen dann bei amerikanischen REITs zum Beispiel, also Real Estate Investment Trust, da sehen wir doch schon sehr hohe Dividendenrenditen. Und es ist natürlich auch schwer, wieder von einer idealen Rendite zu sprechen. So für mich ideal sind um die 2%, weil da haben wir noch keine exzessiven Ausschüttungen und ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt rational begründen soll, aber so dieser Bereich 1-3% ist für mich so der Sweet Spot, wenn es um Dividenden geht.
Sag doch mal deine 5 heißesten Tipps. Also nicht, keine Anlageberatung, schon mal ein Disclaimer hier schon mal an der Stelle, also natürlich keine Anlageberatung, aber was würdest du sagen, was sind denn die heißesten Pferde bei dir im Portfolio?
Das sind Aktien aus dem Halbleiterbereich, also Computerchips, finde ich total spannend, das ist eine Branche, mit der ich mich tiefgehend befasse, auch in meiner Freizeit, da sprechen wir dann von Aktien wie Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, das ist ein Unternehmen, das fertigt für andere Unternehmen die Chips, sprich wenn ein Unternehmen fabless ist, also ohne Fabrik, dann müssen die Chips irgendwo ordern. Zum Beispiel designt Apple ihre Chips selber und TSMC ist exklusiv Partner von Apple. Heißt, alle A14 Chips werden in Taiwan bei TSMC gefertigt, aber auch Unternehmen wie AMD oder Nvidia gehören dort zu den Kunden. Auch spannend, in dem gleichen Sektor ist dann eine Aktie wie ASML, die bauen Lithografiemaschinen für die Halbleiterfertigung, also auch ein existenzieller Part in der Fertigung. Und da ist ASML, ein niederländisches Unternehmen, Innovationsführer, was für mich auch ziemlich wichtig ist an dieser Stelle. Dann ein eher klassisches Unternehmen wäre Johnson & Johnson. Da haben wir eine tolle Mischung aus Pharma, Medizintechnik und auch Konsumgüter. Und ich würde sagen, das ist das weltweit beste Unternehmen, wenn es um dieses breit aufgestellt sein geht, aber auch um die Bonität. Und dann zwei Zugpferde, die für jedes Depot eigentlich akzeptabel sind, natürlich hier auch keine Anlageberatung, aber das wären Aktien wie Apple oder Microsoft. Breites Produktspektrum, wenn man einmal dabei ist, kommt man eigentlich nicht mehr davon los und Apple hat es auch geschafft, mit ihren Produkten ein Lifestyle-Gut zu machen und dadurch ist das Handy praktisch kein Commodity-Gegenstand mehr, sondern wirklich ein Luxusgut und ein Lifestyle-Gut und daher Apple und Microsoft wären da auch für mich auf der Liste.
Ganz kurz zu den Halbleitern, ich finde das spannend, wahrscheinlich wird auch die ganze, ich sag mal, das ganze Thema Gaming, aber natürlich auch AI, wird da auch alles wahrscheinlich in den gleichen Bereich reinspielen, ne? Also gerade ich rede jetzt von Grafikchips,
Genau.
Nvidia und so weiter werden wahrscheinlich auch alle mit denen zusammenarbeiten, ne? Nehme ich mal an.
Genau, AMD und Nvidia, die fertigen bei TSMC und das ist jetzt aber so weit gegangen, dass dass Nvidia zum Beispiel nur noch ihre Datencenter-Chips bei TSMC fertigen lässt. Ich vermute mal, dass es Kapazitätsgründe hat, denn die Tage ist ein Bericht rausgekommen, dass Apple wirklich alle verfügbaren Ressourcen von TSMC für dieses Jahr wirklich ausgebucht hat mit den A14-Chips für nächstes Jahr. Denn wir sehen jetzt einen Umschwung im MacBook von Intel zu hauseigenen Chips. Wer das noch nicht auf dem Schirm hatte, der sollte sich da mal einlesen. Denn dieser Traum von dieser einen Hardware-Plattform bei Apple, die ja schon immer propagiert wurde, die wird jetzt langsam wirklich Realität. Denn bald sind die Konstruktionen der einzelnen Devices wirklich fast deckungsgleich. Heißt, wir können Mac-Apps auf dem iPad benutzen und andersrum. Also da sehe ich dann wirklich große Chancen bei Apple, auch durch die Halbleiterarchitektur am Ende des Tages. Aber genau, die Aspekte, die du reinsprichst, sind Gaming, Datencenter, autonomes Fahren, AI, aber auch 5G. Also wir sehen da, glaube ich, derzeit große Chancen am Markt. Allerdings auch verbunden mit Risiken, wenn wir da über die einzelnen Werte sprechen, die im Bereich R&D da tätig sind. Denn am Ende des Tages können wir nicht wirklich einschätzen, wer am Ende des Tages das erste autonom fahrende Auto auf den Markt bringen wird, denke ich. Natürlich gibt es da paar Hotdogs, die man da im Blick behalten kann, aber da ist wieder High Risk and High Reward, glaube ich, das richtige Stichwort.
Das heißt, am besten dann keine Intel-Aktie mehr haben dann, ne?
Bitte?
Das heißt, am besten keine Intel-Aktie mehr haben, wenn du meinst.
Also, ja, so könnte man es sehen. Beratung.
Ich gucke mir auch gerade den Kurs an, deswegen, weil ich bin jetzt auch nicht so familiär mit der Aktie.
Ich finde so eine Aussage immer schwierig, aber bei Intel haben wir, glaube ich, das gleiche Problem, das wir auch bei IBM haben. Intel ist ein unglaublich großes Unternehmen, generiert unglaublich viel Cash oder Cashflow. Allerdings wissen wir nicht, wie dort die Zukunft sein wird. Denn man hat momentan Probleme mit der 7-Nanometer-Technologie. Heißt, die Chips werden nicht leistungsfähiger oder man schafft nicht den Sprung in die nächste Technologie. Und TSMC hat angekündigt, schon 2022 2-Nanometer-Technologie bauen zu wollen und nächstes Jahr auf die 5-Nanometer-Technologie zu gehen. Und Intel kommt da momentan einfach nicht hinterher. Und man geht sogar davon aus, dass Intel ihre Grafikchips demnächst sogar outsourcen möchte. Was natürlich ein großer Bruch in der Tradition von Intel wäre, die immer in-house gefertigt haben.
Ja, man fragt ja immer, ne, so wie bei Intel oder ja, wie IBM, wie du gemeint hast, ob das nicht so fette Firmen sind, die einfach so ganz langsam bei kleinem Feuer am Sterben sind, ne?
Ja, ich bin da ganz bei dir. Also dieses Risiko sehe ich definitiv auch.
Zum Thema Halbleiter, ich sehe gerade, dass es gibt auch schon Halbleiter-ETFs, spannende ETFs, leider in Deutschland nicht tatsächlich. Also da sind tatsächlich nur in Ausland bisher verfügbar. Aber spannender Markt, jetzt wo du es mal ansprichst, ich habe mir noch gar nicht drüber Gedanken gemacht tatsächlich. Aber kannst du die Branche mal ein bisschen umreißen? Ich merke schon, du bist da gut drin im Thema. Wie viele Player gibt es in dem reinen Halbleitermarkt und was ist so die Anwendungsindustrie? Ich meine, wir hatten ja auch im Battery-Podcast darüber gesprochen. Du hast natürlich einmal die Batterieproduzenten, aber dann auch die Rohstoffe und so weiter. Wie sieht das bei den Halbleitern aus?
Ja, ich bin auch kein kompletter Insider in dieser Branche. Ich bin, würde ich mal sagen, besser informiert als der Autonormalverbraucher, aber auch nicht hundertprozentig. Deswegen, wenn was nicht stimmt, dann könnt ihr mich gerne korrigieren. Aber wenn wir jetzt im Halbleiterbereich zu sprechen sind. Ich würde den immer aufteilen in drei Branchen. Es gibt einmal die Maschinenbauer, die Zulieferer sind. Es gibt einmal die Hersteller und einmal die Designer. Wenn wir von Maschinenproduzenten sprechen, haben wir zum Beispiel eine Aktie wie ASML, die ich vorhin schon einmal angesprochen habe. Es gibt eine Aktie wie Lam Research oder auch kleinere Unternehmen wie zum Beispiel Nova Measuring. Und die haben alle so ein bisschen ihre eigene Nische gefunden und sind dort tätig. Es gibt wirklich wenig Unternehmen, die so einen Rundumschlag um die ganzen Maschinen bilden. Es hat einfach den Grund, dass wir dort von einem unglaublich kapitalintensiven Geschäftsmodell sprechen. Falls euch das interessiert, könnt ihr einmal die YouTube-Doku über ASML gucken. Da seht ihr, wie groß diese Maschinen werden. Die sind praktisch so groß wie ein Raum, wiegen mehrere Tonnen und werden teilweise mit drei Flugzeugen dann zu ihren Destinations geschifft. Und ihr müsstet euch das so vorstellen, dass ein Unternehmen unglaublich Schwierigkeiten hätte, die verschiedenen Arten von Maschinen lukrativ zu bauen und dann die Preise der anderen zu unterbieten. Also das sehen wir so gut wie gar nicht. Wir sehen halt immer diese Spezialisierung. Zum Beispiel haben wir bei ASML die Spezialisierung auf Lithografie und bei Lam Research die Spezialisierung auf das Trockenerzverfahren. Ohne da technisch ins Detail gehen zu wollen, weil da wird es dann wirklich kompliziert und da weiß ich dann auch nicht mehr hundertprozentig weiter. Das erstmal zum Thema Maschinenbauer. Dann gibt es, wie angesprochen, die Hersteller oder im Fachjargon nennt man das die Foundries, also die Gießereien. Dort werden die Chips hergestellt. Es gibt natürlich immer so diese Zwitter zwischen wir designen und wir bauen selber, aber im Grunde genommen macht das wenig Sinn, denn natürlich lernt der Designer im Einklang mit der Herstellung, aber es ist immer günstiger, wenn sich ein Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen konzentriert. Und der größte Player im Bereich Herstellung ist wirklich TSMC. Man hat da eine Marktstellung von knapp 55%, die auch wachsend ist im Bereich der Auftragsherstellung. Der zweitgrößte Player ist da Samsung und danach kommen wir dann zu ein paar kleineren Foundries, die dann immer so 10% Marktanteil haben. Also ähnlich wie bei den Maschinenbauern haben wir hier ein Oligopol wo es wenige große Player gibt, die die ganze Weltwirtschaft beliefern. Im Bereich Designer haben wir dann die üblichen Player mit Intel, AMD, Nvidia und dann haben wir dann noch eher kleinere Hersteller, die dann auch nicht unbedingt die High-End-Chips bauen, sondern eher Low-Tech-Chips bauen. Ich glaube, da haben wir auch in Deutschland einen Player. Infineon sollte vielen ein Name sein aus dem Tech-DAX oder auch Texas Instruments. Aber hier muss einem, wenn man daran investiert, da muss einem bekannt oder da muss man einfach wissen, dass es ein Commodity-Geschäft ist. Da geht es dann nicht mehr um die Leistung der Chips, da geht es dann um den Preis. Da, wie gesagt, das Low-End-Chips sind und die könnte theoretisch eigentlich jeder designen. Man muss die Chips halt günstig fertigen können.
Also Texas Instruments kenne ich nur aus der Schulzeit, aber das ist Taschenrechner.
Genau, richtig.
Ich weiß, wie der Name
Also hat funktioniert, so viel kann ich sagen.
Das ist auch eine Taschenrechner, wo man Marvel drauf spielen konnte.
Ja, nee. Genau.
Genau, ja.
Ja, wir hatten auch.
So einen grafischen
Taschen. Ja, so ein richtiger, so quasi ein Computer.
Wie der erste Gameboy, ne? Diese große.
Ja, genau. Und damit konntest du auch jemanden erschlagen.
Und ganz kurz nochmal als Rückfrage. Also, Nvidia baut eigene Chips, ja?
Die designen eigene Chips.
Die designen
eigene Chips. Die fertigen nicht, die designen. Die Fertigung übernehmen dann Player wie TSMC und Samsung im konkreten Beispiel.
Und weißt du, was mit Sony ist? Bauen die eigene Chips?
Oh, da fragst du mich was. Ich weiß, dass Sony Sensoren fertigt, so im Bereich LiDAR. Aber ich denke nicht, dass man im Halbleitersegment wirklich tätig ist. Also zumindest im Hightech-Bereich. Also mir wäre es auch nicht bewusst. Hast du da ein Fallbeispiel, wo du meinst, die werden zum Einsatz kommen?
Ich frage mich gerade nur einfach jetzt so, weil ich das mitbekomme, wie das PlayStation jetzt rauskommen ist. Ich frage mich nur, weil ob die da irgendwas selber bauen oder wie die das da einkaufen.
Die Chips kommen von AMD und werden bei TSMC gefertigt. Also es ist dann wirklich diese Wertschöpfungskette.
Und Xbox?
Also gleich. Also es kommen auch von AMD. Aber die werden, dazu gab es ein Buch, als die PlayStation 3 rausgekommen ist. Da gibt es dann wirklich zwei Entwicklerteams, die nicht miteinander sprechen dürfen. Ähnlich wie bei Banken, wenn es dann um Investmentberatung geht und Privatkundenbereich. Dass man da diese Chinese Wall hat, wo dann wirklich diese Entwicklerteams getrennt voneinander sind und dann am Ende des Tages einer der beiden Kunden einen besseren Chip hat, obwohl es vom gleichen Unternehmen kommt. Da gibt es dann immer Kontroverse.
Das ist ja auch extrem spannend im Thema. Ich habe letztens so einen Graphen gesehen, wo irgendwie gezeigt wurde, wie sich die Rechengeschwindigkeit von so Chips so verändert hat in den letzten Jahren als Multiple dann. Und du siehst wirklich von Jahr zu Jahr, wie extrem das ist. Und das ist schon verrückt, ne? Wenn man sich überlegt, wie extrem das mit dieser Rechenkapazität da voranschreitet. Das ist schon teilweise beängstigend.
Und das ist ja auch gesehen, also bei dieser Grafik war wahrscheinlich auch ein Foto von dem ersten Chip. Der war so groß wie den Raum, wo wir sitzen. Und jetzt... Aber ne, du meinst eben vorhin, dass man das Sektor noch nicht so gut kennt. Ich kenne es auch nicht gut. Und ich frage mich dann immer, ja, ob Leute nur in Sachen investieren, wo auch ihre Freunde drüber sprechen. Also wir sprechen ja nie über Semikonduktoren und so. Und eigentlich, wenn man dann ein paar konkrete Beispiele gibt, sind das Sachen, die wir im Alltag haben. Ja, unser Handy, unser Laptop, unsere PlayStation.
Ja. Und vor allem, wenn man dann mal sieht, okay, wie zentralisiert dann anscheinend, also ich bin auch überhaupt kein Semiconductor-Guy, aber ich habe jetzt gerade mal, das ist ja super spannend, weil wenn man dann sieht, okay, da sind wirklich dann nur so ein paar kleinere Player, ich weiß jetzt kleinere, aber es sind natürlich riesen Firmen, aber ne, wenn man wirklich, wie präsent so Chips eigentlich im Alltag bei einem sind, ne, und das ist dann doch die Industrie dahinter so klein, das ist super, super spannend auf jeden Fall.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Also alle Punkte, die du angesprochen hast, hundertprozentig würde ich so unterschreiben. Was Raphael gerade angesprochen hat, man sollte wirklich immer hinterfragen, was benutze ich im Alltag, und meistens findet man so die besten Investments, weil wann habe ich das erste Mal bei Amazon bestellt? 2012, 2014 so um den Dreh. Mhm. Hätte ich damals Aktien gekauft, dann würde ich wahrscheinlich jetzt auf 300-500% Kursgewinn sitzen.
Ich muss lustigerweise sagen, als ich das erste Mal bei Amazon bestellt habe, habe ich mir gedacht, hey, also so zum ganzen Thema Lieferung, mega wie schnell und gut das klappt, aber so die ganze Seite, die kam mir eben immer ein bisschen so vor wie so eine 90er-Website, muss ich sagen.
Ja, Früher total, mittlerweile ist es besser geworden.
Ist schon besser geworden, aber ist immer noch nicht, also wenn du das mal so vergleichst mit so einer Apple-Website, jetzt mal, gut, das ist eine ganz andere Branche, gar keine Farbe, es ist was anderes, ne? Irgendwie ist es was anderes.
Die setzt ja wirklich alles auf, eigentlich auf die Lieferung, ne? Also ich habe vor kurzem eine Statistik gelesen, die haben irgendwie quasi 7 Milliarden von potenziellen, also Gewinnen, haben die gestrichen, um wieder ins Premium zu reinvestieren, damit man schneller noch die Sachen geliefert bekommt, also. Na, und ob ich eigentlich einen Tag oder 1,5 Tage auf ein Buch warte, ist ja oft eigentlich nicht so wichtig, aber ja, bei Amazon ist der Kunde wirklich im Fokus.
Ja, dann musst du dich nochmal fragen, wie gut ist deine User Experience am Ende des Tages, wenn dir morgens einfällt, oh, ich möchte das und am gleichen Tag ist es da, vielleicht auch abends, dann macht es am Ende doch schon Spaß. Also je nachdem, was man sich bestellt. Natürlich, wenn man Kochutensilien bestellt, ist das am Ende des Tages egal. Aber wenn man jetzt einen Film bestellt oder so, wenn man den jetzt nicht streamen möchte, warum auch immer, und den dann am gleichen Abend bekommt, ist das schon nicht schlecht, würde ich sagen.
Das haben wir uns. Ist auch witzig, dass wir bei Amazon sprechen. Ich hatte letzte Woche auf einer Konferenz, wo der Mark Randolph gesprochen hat, einer der Mitgründer von Netflix. Und der meinte, sie wäre nur auf die Cloud gegangen, weil Amazon angefangen hat, auch DVDs auszuleihen, zu verkaufen. Und die wussten, okay, gegen Amazon haben wir gar keine Chance. Das war dann Ende 90er. Und deswegen sind sie auf die Cloud gegangen. Nicht, weil sie dachten, okay, jeder geht auf die Cloud, aber nur, um irgendwie Amazon abzuweichen.
Ja, da gibt ja dieses Sprichwort. Wenn Amazon in deiner Branche mit dabei ist, dann bist du am Arsch. Und wenn Amazon nicht dabei ist, ist die Branche tot. Also ja. Diese Marktmacht von Amazon, die ist wirklich gigantisch.
Ja. Und vor allen Dingen zu dem Thema Lieferung nochmal zurück. Da wird ja auch irgendwann dann das ganze Thema, dann kommen wir wieder für nächste Zukunftstechnologie, Thema Drohnenauslieferung halt auch irgendwann jetzt mal kommen. Ich habe letztens so ein Image-Video gesehen, wo dann halt am Ende des Tages so ein Truck, beziehungsweise so ein, wie heute würde man sagen, Postauto durch die Straßen fährt. Das sind ganz viele kleine Drohnen, die fliegen dann von da aus los und im Endeffekt, du hast gar keinen Postboten mehr, sondern da fährt ein Truck durch die Straße. Da sind ganz viele Drohnen, die Drohnen liefern dann quasi aus und kommen wieder zum Truck zurück. Also schon abgefahrene Zukunftsvision so irgendwie. Aber da gibt's, ja, das ist halt verrückt. Also ich glaube auch, ich habe auch irgendwann mal, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber irgendwann mal so ein Interview von Jeff Bezos gehört, wo er dann wirklich so seine Vision auch erzählt hat von Lieferzeiten, wie er sich das vorstellt in 15 Jahren, wann sollen wirklich Sachen geliefert werden. Und ich bin echt mal gespannt, nicht mehr gespannt, wie das so kommt. Weil ja, für den User ist natürlich, wie du sagst, genial. Ne? Und also ich glaube, das wird auch nicht mehr allzu lange dauern, bis wir wirklich nahezu nicht in Real-Time. Aber by the way, wir haben ja auch jetzt mittlerweile auch im Essenslieferbereich, ne, wird es immer schneller. Ne? Also Einkäufe liefern. Ja, ist schon eine super, super spannende Branche.
Aber da muss man natürlich wieder sagen, wie weit Deutschland wirklich hinterherhängt, so Einkäufe liefern lassen. Das ist in Irland, wo ich ein bisschen Zeit nach dem Abi verbracht habe, ist das Standard. Die Leute bestellen über die Tesco-Webseite ihre Einkäufe, die werden dann geliefert. Und wir in Deutschland, wir kriegen da keine vernünftige Lieferkette momentan noch hin, sodass es ordentlich funktioniert. Ich glaube, Flaschenpost ist da irgendwie so der Pionier, der da einiges richtig gemacht hat. Und Rewe baut da, glaube ich, auch ihr eigenes Netz mittlerweile aus, aber hundertprozentig scheint mir das noch nicht zu funktionieren. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, dazu kann man auch einen kleinen Shoutout an Gorillas geben. Das sind Jungs von hier in Berlin, die liefern S-Wagen innerhalb von 10 Minuten. Und da sind wir alle, also ich inklusive, dass das unfassbar ist. Und ja, wenn du meinst, schon in Irland oder auch in Südkorea gibt es das schon seit Jahrzehnten, ne? In Südkorea gibt es eine ganze Mikroökonomie von Leuten, die nur Sachen liefern auf Scootern. Und sei es Esswaren, aber auch Medikamente. Ne? Warum gibt es das in Deutschland nicht, dass man einfach eine Online-Apotheke hat und dann bekommt man das geliefert?
Ja, die Deutschen sind nicht nur im Thema Aktien konservativ, ne? sondern gut überall. Ne?
Und wir reden ja noch gar nicht über Handynetzwerk in Deutschland.
Ja, ich glaube, das ist das letzte Thema, was wir ansprechen müssen. Also da gibt es doch viel. Wir können auch über Glasfasernetze sprechen. Ich glaube, da wird sich niemand wirklich freuen, wenn wir das Thema ansprechen.
Jan, wie viel Prozent deiner Aktien sind denn in Ostdeutschland?
Aus Deutschland? Ich glaube, ich habe 2 Aktien, die aus Deutschland kommen. Ich sage dir mal den prozentualen Anteil an meinem Depot. Muss ich einmal die Software hier öffnen. Dort einen kleinen Moment.
Wie sieht es bei dir aus, Christian?
Also ich habe alles, sage ich lieber nicht, aber ich habe nicht mehr viel in Deutschland.
Also das wären so um die 2,5-3% vom Gesamtdepot aus Deutschland. Also wirklich minimal.
Ja, ich hab mich immer mal gefragt, so welche Unternehmen sind eigentlich spannend und klar. Also da war auch mal Wirecard auf der Liste, ne? Fintech aus Deutschland, die will man ja auch wieder supporten, ne?
Aber gut. Ja, aber in Deutschland gibt es ja tatsächlich gar nicht mal so unspannende Unternehmen, wenn man sich mal den MDAX, SDAX oder auch so generell den Prime Standard anguckt oder den General Standard. Da haben wir Unternehmen wie eine Nemetschek, die im Bereich Software für Architekten oder auch für Hausverwaltung tätig sind. Und die sind auch im Bereich der Software in Deutschland auch wirklich marktführend. Und wenn man sich so den Trend in Innenstädten anguckt, Gebäude werden modernisiert, es wird neu gebaut, da sehe ich einen langfristigen Trend. Oder wenn es dann um das Thema Nachhaltigkeit geht, haben wir auch ziemlich spannende Aktien, ob es jetzt eine Encavis ist oder eine 7C Solarparken. Da gibt es halt doch schon coole Aktien, aber die findet man auch nicht auf den ersten Blick. Also das sind dann eher wirklich versteckte Hidden Champions, würde ich sogar sagen.
Die Frage ist natürlich immer bei solchen Sachen, ich finde das auch alles spannend, die Frage ist immer nur, in was für Märkten sind die aktiv? Ne? Wie groß ist der Markt? Also genau. wie groß ist jetzt der Markt für eine Architektensoftware? Ne? Einfach um es mal so offen zu sagen. Die werden immer gute Gewinne machen, wenn du gute Company bauen, aber das wird halt nicht das nächste Google. Ne?
Nein, auf gar keinen Fall. Da stimme ich dir zu.
Das ist das Problem und ich finde, da ist halt einfach, da fehlt mir so ein bisschen die Vision, was jetzt in Deutschland von den Unternehmen hier, was jetzt da wirklich den großen Sprung mal machen kann, ne? Was wird wirklich jetzt, was wird so das next big thing, ne? Wenn man in China schaut, die bauen im Endeffekt das amerikanische Ökosystem nach. Und dann ist auch die Frage, ich habe letztes Mal ein interessantes Interview gelesen, also irgendwann muss man auch die Frage stellen, lässt alles frei und einfach mal passieren und sich komplett von ausländischen Firmen quasi ausliefern? Oder muss man irgendwann auch mal trotzdem dann auch mal regulatorisch was machen? Ne? Weil der gesamte deutsche Bürger ist halt abhängig von US-amerikanischen Firmen. Ne?
Und ja, das stimmt. Also erstmal zu deiner ersten Aussage, wenn man in diesen Sphären denkt, so Global Player, Leben verändernd, da bin ich bei dir, da kommen wir aktuell um USA und China als Hauptmärkte nicht herum. Zu deiner zweiten Aussage, ob wir uns wirklich das gefallen lassen, dass unsere besten Champions übernommen werden, da muss man zwei Sachen zu sagen. Zum einen sehen wir in Ländern wie England, die eine wirklich offene Kapitalmarktstruktur haben, dass das Ganze eigentlich okay ist. Der Staat lässt das zu, sogar Rüstungsunternehmen werden da problemlos an der Börse von ausländischen Unternehmen übernommen. Also ich bin da der Meinung, dass man da offen sein sollte. Woran man aber definitiv arbeiten muss, ist...
Ja, ganz kurz, ich meine jetzt nicht so kapitalmarktmäßig, sondern ich meine eher auf Nutzerseite. Ach so. Ich meine, was China ja gemacht hat, ist, und klar, das ist natürlich sehr, sehr kontrovers, ich sage gar nicht, dass ich es gut finde, ne? Aber ich meine, die haben im Endeffekt ihren eigenen Markt vor amerikanischen Playern geschützt, in Anführungszeichen, und einfach so ihre eigenen Player aufgebaut. Ne? Also, ich denke, dass ich das gutheißen will, also komplett unwertend gemeint, aber das hat natürlich Vor- und Nachteile, sag ich jetzt mal. Ne?
Ja, genau, also bin ich ganz bei dir. Dann muss ich dann auch relativ frech die Frage stellen, meint ihr, dass wir Deutschen einen Facebook-Äquivalent bauen können? Guckt euch StudiVZ an oder SchülerVZ vor ein paar Jahren. Das war halt auch alles zwar cool damals, aber im Vergleich zu Facebook war das halt eher schlecht als recht. Die Chinesen haben halt den unglaublichen Vorteil, dass man da relativ viel Geld investiert, auch vom Staat aus, und dass die Gründer da relativ resolut sind und auch gute Software bauen, zum Beispiel WeChat mit Tencent oder das Shopping-Erlebnis oder das Shopping-System bei Alibaba mit dem Singles Day. Ich weiß nicht, ob unsere Gesellschaft so weit ist, dass wir schon globale Player im Bereich Software bilden können. Mir fehlt da einfach momentan ein bisschen die Fantasie, wenn ich ehrlich bin.
Aber die Frage ist
ohne das abwerten zu meinen, aber ich sehe die Stärken von Deutschland eher in Old Economy, im Bereich Maschinenbau. Ich weiß nicht, ich würde mal gerne da eure Insights kennenlernen, denn ihr seid da definitiv besser vernetzt als ich.
Das ist ein spannender Punkt. Ich sag mal so, ich glaube auf keinen Fall, dass es daran liegt, dass du nicht die Leute hast. Du hast in Deutschland natürlich...
Nee, auf gar keinen Fall.
Das du hast tolle Gründer, du hast wirklich auch einen guten Drive. Was viele sagen, ohne dass wir das jetzt, oder ich jetzt zumindest nicht privat bestätigen kann, ist halt, dass du einfach schon einen deutlich schlechteren Zugang zu Kapital hast. Das heißt einfach, du hast in den USA natürlich ganz andere Hebel, so im Venture-Capital-Bereich, in China auch. Da heißt, da wird einfach viel höher und viel risikoreicher investiert, ohne es jetzt, sagen wir mal, wirklich erster Hand zu wissen. Das ist halt das, was halt viel, viel gesagt wird. Das ist natürlich schon, du hast tendenziell viel höhere Ticket-Sizes, also Investment-Runden, die da gemacht werden, auch im Early-Stage-Bereich. Du hast generell viel, viel, viel höheres Investitionsvolumen. Du hast viel größere Venture-Capital-Fonds. Und das ist schon ein Punkt, den man mal durchleuchten muss. Wobei auch hier... du hast ja jetzt durch dieses Sprint D von der Bundesregierung haben wir jetzt ja einen großen Fonds zur Verfügung gestellt. Ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden das sind, wo auch in Wachstumsunternehmen investiert werden soll. Ich glaube tatsächlich, dass das größte Problem Kapital ist. Aber dann auch wieder die andere Frage, wenn du es über den Staat machst, kannst du dann wirklich auch so Venture-getrieben investieren, wie das die großen Fonds machen? Ist dann wieder die andere Frage. Aber ja, dieses Thema Kapital, das ist wirklich ein Riesenpunkt.
Ja, also da bin ich definitiv bei dir. Es geht ja jetzt auch nicht nur um diese Venture-Kapitalrunden, es geht dann auch am Ende des Tages um die Bewertung an der Börse. Wenn wir uns angucken, wie hoch Unternehmen aus den USA teilweise beim IPO bewertet werden und das dann mit deutschen Unternehmen vergleichen, da wundert es dann nicht, wenn sich deutsche Aktien an der Nasdaq zum Listing anmelden und dann halt nicht in Deutschland bleiben.
Das ist auch ein Riesenpunkt, ne? Exit-Kanal. Du hast in Deutschland, welchen Exit-Kanal hast du? Du hattest ja mal in Deutschland, ich weiß gar nicht mehr, wie es Nemax, war das Nemax? Ich glaube nicht, aber du hattest mal auf jeden Fall auch so ein Technologiesegment. Aber ja, du hast auch dann, es fehlt ja noch so das Second Level, also wer subscribt den Börsengang? Ich meine, da kennst du dich wahrscheinlich noch besser aus, über deinen Beruf. Wer subscribt dann hier die Börsengänge? Ne? Das machen die auch nicht.
Ist schwierig, weil du brauchst, ne, für den Börsengang brauchst du einen Teil von institutionellen Investoren, also sprich so große Pension Funds und so weiter, und trotzdem auch eine gute Branche von Retail-Investoren. Und ich glaube, ist nicht nur die Problematik in Deutschland, man sieht das auch in Frankreich. England ist ein bisschen näher an den USA dran, aber ist ja schwierig, ne? Außer man ist jetzt wirklich eine Firma, die jeder kennt oder wo jeder sich sagt, oh, da habe ich Lust, meine Aktie zu beinhaben, ist das schon schwierig, da einen guten Börsengang hinzubekommen.
Ja, und wenn das Unternehmen dann jeder kennt, dann braucht das Unternehmen ja meistens nicht mehr diesen Amount von Kapital jetzt, von Fremdkapital dann zumindest. Denn dann ist man ja meistens schon an dem Schritt, wo dann die Gründer auch ein bisschen Anteile verkaufen wollen. Oder wie seht ihr das? Ihr seid da viel näher dran, deswegen an diesen Motiven, warum man jetzt einen Börsengang anstrebt, außer jetzt zum Aufnehmen von Eigenkapital.
Ja, vor allem Exit-Kanal für auch die Investoren, ne?
Genau.
Also dass die Investoren, die halt early reingegangen sind, dass die auch ihre Sachen liquidieren können. Das ist eigentlich, glaube ich, eigentlich schon der Hauptkanal.
Weil eigentlich, ne, also man sieht ja auch pro Börsengang eine Firma, wenn die Firma richtig gut läuft, gibt es eigentlich gar keinen Grund, wirklich einen Börsengang zu machen, wenn die Firma schon so gut Visibility hat, wenn sie profitabel ist, außer dass Investoren eben auch irgendwann, ja, auch Recht dazu haben, ihr Geld rauszuziehen. Deswegen muss man einen Börsengang machen, eigentlich als Firma.
Ja. Und wenn wir dann wieder beim deutschen Börsenmarkt sind oder beim Kapitalmarkt. Ich denke, dass es auch in letzter Zeit sehr viele Vorfälle gab, die deutsche Anleger auch sehr skeptisch machen. Und ich denke, das hilft dem deutschen Kapitalmarkt dann auch wieder nicht. Wenn dann eine Wirecard sehen, die wir schon angesprochen haben, eine Grenke, wo wieder Skandale erhoben werden, oder wenn wir jetzt von Rocket Internet, glaube ich, sind das, die sich delisten lassen. Also das sind, für mich sind das Skandale. Und ich denke, dass es auch nachhaltig die Investoren wirklich prägt. Weil warum soll ich beim IPO investieren, wenn ich sehe, dass das Unternehmen sich 3-4 Jahre später wieder delisten lässt?
Ja, aber du, ne, bei Rockets bist mir auch ein bisschen so eine, was ich nicht ganz, ganz nachvollziehen kann. Also Rockets Internet an sich, du bist ja nur das Holding-Unternehmen. Und die ganzen Tochterfirmen, die gelistet sind, die performen richtig gut auf der Börse, ne? Und ja, Rocket Internet ist gar nicht, deswegen lassen sich auch die Listen. Da stellt sich ja dann auch die Frage am Anfang, ja, warum muss das Holding dann auch gelistet sein eigentlich, ne? Ist ein bisschen, ja. Und dann hat man zum Beispiel einen Delivery Hero, wo man am Anfang sagt, okay, gut, dass so ein deutsches Startup dann im DAX jetzt aufgenommen wird. Dann gucken sich das Unternehmen an und die sind ja gar nicht in Deutschland mehr tätig. Ne?
Ja, genau.
Ist klar, da fragen sich dann auch Investoren, ja, macht das denn überhaupt Sinn, dann das so ein Unternehmen zu unterstützen in Deutschland, wenn es gar nicht hier tätig ist?
Ja gut, aber wobei bei Delivery Hero müssen wir sagen, da wurden ja die, das Deutschlandgeschäft wurde ja, glaube ich, vor 2-3 Jahren an
Takeaway.com, genau.
Takeaway.com verkauft. Wobei das, glaube ich, auch gar nicht mal so verkehrt ist, wenn wir im DAX ein bisschen frischen Wind bekommen. Und auch wenn man nicht in Deutschland tätig ist, man hat in diesen asiatischen Märkten teilweise sehr viele interessante Länder, in denen man am Start ist. Und ich denke, das kann auch langfristig eine Chance werden. Und ich denke, das bringt, wie gesagt, ein bisschen frische Luft rein, wenn wir auch mal einen Tech-Player im DAX haben.
Ja, nee, auf jeden Fall, da stimme ich auch ganz zu. Was ich eher meinte, ist, dass dann viele Leute das dann ein bisschen
sehen.
Und dann der Lufthansa, die dann ausstieß aus dem DAX und sagt mich auch so, boah, es geht der deutschen Industrie wirklich nicht gut, dann lasse ich lieber mein Geld auf mein Girokonto, ne?
Ja, und also da macht ihr wirklich einen guten Job und ihr bietet ja Leuten einen relativ einfachen Weg an, das Investieren zu lernen oder sich über Portfoliostrukturen Gedanken zu machen. Und ich denke, da gibt es in Deutschland wirklich noch viel Verbesserungspotenzial. Also zumindest was Kleinanleger angeht.
Absolut, absolut. Ja, aber ich glaube gerade das ist ein Thema, sich einfach mit sagen wir mal, auch Aktien und Unternehmen zu identifizieren, immer der richtige Weg ist. Deswegen finde ich es auch cool, was ihr da eben macht. Du, aber auch die gesamte Community, weil wenn ich irgendwie so mich für Unternehmen investiere, interessiere, dann das ist ja ein großer Anteil davon, dass ich irgendwie dann mich wirklich auch für den Kapitalmarkt interessiere, weil ja, ich glaube,
definitiv.
Dieses ganze Thema, wir haben da schon oft darüber gesprochen, also Impact Investing oder andere Themen, das geht immer über diese Identifikation mit dem Unternehmen irgendwie auch einher. Und ich glaube, dass das schon auch viele Leute positiv beeinflusst in der Investmententscheidung.
Ja, und definitiv, das sieht man auch in der Community. Je weiter oder je publiker man wird, desto mehr beschäftigt man sich dann mit dem Thema. Und wenn man dann Einzelwerte im Depot hat, dann verfolgt man die Nachrichten viel intensiver. Und auch so zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ist das ziemlich gut, wenn man damit relativ früh anfängt, weil dann sieht man die ganze Wirtschaft nochmal aus einem anderen Blickwinkel.
Ja, nee, weil das sagen wir auch immer unter uns, dass in der Grundschule lernt man ganz vieles, unter anderem so eine Texas Instruments Maschine zu bedienen. Aber die Grundsachen, so wie, ja, warum zahlt man Steuern oder soll man investieren, weiß man nicht. Ne? Und deswegen schätzen wir es sehr, dass es Leute wie du und die ganze Community gibt, die das auch ein bisschen vermitteln wollen. Wir machen es ja auch auf unsere Art. Und dass man ja einfach hofft, den deutschen Anleger ein bisschen näher daran zu bringen. Also es gab eine Statistik, also in Deutschland sind es grobe 16% ne, der Millennials, die Geld anlegen in Aktien und Aktienfonds. Und nur die Slowakei ist schwächer in Europa, ne, also legt weniger an.
Ja, das ist wirklich heftig, wenn wir uns über diese Sphären Gedanken machen, vor allen Dingen in Deutschland und im Vergleich mit anderen Ländern. Wobei ich letztens eine Statistik gesehen habe, die habe ich vor ein paar Tagen gesehen, dass jetzt vor allen Dingen in den jüngeren Altersstrukturen mehr Geld investiert wird als in anderen Bereichen. Das hat mich jetzt tatsächlich sehr gewundert. Und ich frage mich, wo dieser Trend herkommt. Aber es scheint, dass YouTube und Instagram da wirklich, glaube ich, auch eine Rolle mitgespielt haben. Weil das wirklich Medien sind, womit man diese Generation gut targeten kann.
Ja, und man kommt ja eigentlich sehr früh an diese Menschen rein, wo sie eigentlich noch keine Bonität haben und sie interessieren keine Bank. Das heißt, die Banken ist ja ein bisschen egal, was die machen. Deswegen ist dann wichtig, dass es dann ja Leute wie uns gibt. Weil ich muss auch sagen, also wir bekommen manchmal Fragen von Nutzern, die sind 18, 19 Jahre alt. Ne? Das finde ich schon ist super, dass man sieht, dass wirklich junge Menschen sich auch dafür interessieren. Also als ich in dem Alter war, waren die wenigsten von meinen Freunden sich überhaupt dafür interessiert, über Geld anlegen und so weiter. Was man hier auch sagen muss, ist, dass diese ganzen Neo-Broken, also wie jetzt in Trade Republic, auch den Zugang zu Kapitalmärkten so vereinfachen.
Ja, total.
Einfach zugänglich, ja, einfach super zugänglich wird.
Wobei ich durch die Neo-Broker und durch die jüngere Generation an der Börse auch eine Gefahr sehe. es gibt natürlich sehr viele positive Sachen, die man erwähnen muss, aber die eine Gefahr, die ich sehe, sind Hypes. Ich glaube, dadurch, durch diesen Informationsfluss YouTube, Instagram, junge Generation und Neo-Broker, werden Hypes unglaublich schnell an der Börse gezockt und am Ende des Tages verliert immer der Kleinanleger sein Geld. Ja. Weil man sieht es immer öfters, dann sind plötzlich CEOs bei Börsentalks mit dabei und plötzlich ist die Aktie mega spannend und wird überall diskutiert und nach ein paar Wochen steigt der Kurs und dann interessiert es niemanden, die Aktie fällt wieder und am Ende des Tages haben dann nur die Institutionellen daran gewonnen.
Ja, das macht der Robinhood eigentlich ziemlich stark, ne? Also ohne da jetzt zu sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber die haben das zum Beispiel bei Kodak, da gab es ja einen riesigen Preisaufschwung und das waren irgendwie quasi nur Robinhood Trader, dass sie das
genau. Ja, genau, das ist ja wirklich extrem durch die Medien gegangen.
Ja.
Jetzt mal vielleicht mal eine Frage an euch beide, die vielleicht auch eure Zuhörer interessieren würde. Wie sehen eure Depots aus, eure privaten Depots?
Also mein privates Depot ist tatsächlich, sag ich mal, ja, 95%, also jetzt mal auf der sagen wir mal, klassischen Seite. Es ist 90-95% ETFs und dann der Rest sind Einzelwerte. Also ETFs auch so, wie wir das tatsächlich empfehlen, sprich global gestreut und so weiter und so fort. Also da folge ich schon auch dem, was wir selber machen. Und dann habe ich so ein paar Einzelwerte. Ganz unterschiedlich. Also zum einen Werte, also was ich öfters mache, ist, dass ich so Aktien kaufe, wenn die extrem gefallen sind. Das kann gut mal funktionieren. Bei Wirecard eher nicht. Aber ja, du hast ja öfters mal so Themen. Du hast das zum Beispiel mal bei VW, wo das mit diesem Skandal war. Dann droppen die halt extrem, also wirklich extrem. Du hast mal bei so kleineren Private Equity Firmen Aurelius. Du hattest es aber auch mal bei BP natürlich, mit wo die Skandale hatten, dass da quasi so Übermarktreaktionen sind nach so extremen Ereignissen, wo man dann da gut einsteigen kann. Aber jetzt zum Beispiel auch Luftfahrt und Tourismus jetzt so im ganzen Zuge Corona. Also wo ich dann einfach reingehe und sage, was mal auf, das ist jetzt eine Überreaktion und dann halte ich die aber auch erstmal und gucke dann, wie das läuft. Plus halt so ein paar Themen, die ich selber spannend finde. Das sind auch in der Regel dann Tech-Werte. Und ansonsten bin ich schon relativ bullisch auf das ganze Thema Krypto, wo ich selber auch drin bin, heißt das, also, da habe ich auch nochmal, also jetzt prozentual gesehen, schon auch nochmal einen guten Anteil vom Gesamtinvestment auch in Kryptos investiert, aber da habe ich auch viele Zocker-Coins, sag ich jetzt mal, beziehungsweise bei Krypto ist eigentlich alles ein Zocker-Coin, aber da habe ich auch ein paar, sagen wir mal, Super-Zocker-Coins. Genau, sehe das aber einfach so als so nach dem Motto, ja, let's see, ja, und ja, aber so auf der Aktienseite oder auf der, sag mal, klassischen Seite, also ich habe jetzt kein Gold, ich habe jetzt Rohstoffe, vielleicht einen kleinen ETF, aber ansonsten freue ich da schon dem, was wir machen und dann nebenbei soll auch der ein oder andere Spaß erlaubt sein, sag ich mal.
Ja, stimme ich dir zu. Ja.
Ich sehe jetzt genau das Gleiche, also auch ähnliche Struktur. Also bei mir auch gar keine Anleihen drin. Ich nehme an, beim Christian ist es das Gleiche. Ne? Macht keinen Sinn mit, ja, Niedrigzinsen und dann Inflation, die wahrscheinlich irgendwann wieder steigen wird. Ja, was mir eigentlich ziemlich am Herzen liegt, ist, ich bin ziemlich Europa-Fan. Das heißt, ich investiere auch gerne in Europa, in vereinzelte Aktienwerte. Ja, auf einer Seite, wo ich dann sehe, okay, da gibt es wirklich eine gute Wachstumschance. Oder auch auf der anderen Seite, wenn die Aktie einfach krass gefallen ist und man sagt sich, okay, die muss irgendwann wieder hochgehen. Und dann macht man da eine kleine Wette drauf. Aber das ist wirklich ein ganz kleiner Bestandteil. Also auch hauptsächlich wirklich ETFs. Und wie gesagt, weit da gut diversifiziert. Und dann habe ich trotzdem auch einen guten Anteil in Europa, weil das, ja, das ist mir einfach wichtig. Ich will auch nicht zu viel in den USA eben haben.
Also ich stimme dir auch ganz zu. Also auch aus meiner Sicht des Dividendeninvestors hier, es gibt in Europa sehr viele schöne Perlen, die, wenn man sie findet, dann auch viel Spaß machen. Bereich oder Land Frankreich, da haben wir eine Louis Vuitton, das größte Luxuskonglomerat der Welt. Oder wenn wir nach England gehen, haben wir den größten Alkoholhersteller mit Diageo. Das sind Themen, die kann man auch in Europa sehr gut abdecken. Und auch mit einer Unilever kann man Konsum sehr gut abbilden. Man braucht da nicht unbedingt das höher bewertete Äquivalent aus Amerika mit Procter & Gamble. Da gibt es halt auch immer tolle Chancen, auch hier in Europa, und da stimme ich dir auch voll und ganz zu.
Das wären jetzt also zum Beispiel so Themen, die mich gar nicht interessieren würden, um offen zu sein. Also so Themen wie jetzt zum Beispiel so Alkohol würde ich einfach nicht rein investieren. Ist mir einfach Die können mir noch so eine höhere Rendite ausschütten, aber nicht mehr mal so, es ist nicht sexy. Also das ist für mich keine Zukunftsbranche.
Das kann ich voll und ganz verstehen, aber du bildest diese Themen ja mit deinem ETF ab. Du hast ja nicht dieses Bedürfnis, deinen ETF dadurch breiter zu gestalten. Ich könnte natürlich auch mein gesamtes Portfolio auf Halbleiter basieren. Und über diese Idee habe ich gestern mit einem Kumpel gequatscht, dass ich das wahrscheinlich total cool finden würde. Und das wird wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht laufen. Aber sobald die Börse mal die Interesse an einem Thema verliert, dann kann es ganz schnell schmerzhaft werden. Und deswegen auch niemals nur in wenige Branchen investieren. Außer man bildet natürlich den Großteil des Depots mit einem ETF ab. Dann ist das wieder was ganz anderes.
Ja, und Christian, was jetzt Alkoholbranche? Was denn, wenn Sie den Dividenden anstatt in Cash, wenn Sie Dividenden in Alkoholskisten bezahlen? Ja. Oder Alkohol würde einen Rabatt aufs iPhone geben, anstatt in Dividenden?
Ja, dann würde ich es nochmal überlegen.
Oder wie wäre es denn, die Dividende mit einem Kasten Bier auszuschütten?
ja, also.
Ja, aber du lachst, in England gibt es ja diese Brauerei, die heißt Brewdog. Und die ist noch privat, aber die macht sehr viel Crowdfunding und hauptsächlich durch Anleihen. Das heißt, sie geben Anleihen raus und dann neben dem Zinsen, den man bekommt, bekommt man auch effektiv Bierkasten nach Hause geschickt.
Das ist cool.
Das ist ihr Hauptfinanzierungskanal, das richtig gut läuft, ja.
Also es gibt, schön, dass du es ansprichst, wahrscheinlich gar nicht mal so bekannt, es gibt auch Firmen, die Sachdividenden ausschütten. Bei Swatch, dem Schweizer Unternehmen, gibt es, wenn man, ich weiß nicht, wie viele Aktien, wenn man ein paar Stück hält, da gibt es dann das Swatch zur Hauptversammlung geschenkt. Oder bei Lind, wo eine Aktie natürlich sehr, sehr viel Geld kostet, gibt es dann einen Schokokoffer im Wert von 120 Euro dann geschenkt.
Bei
wem? Bei Lind. Aber ich glaube, Lind ist ja auch die Firma, die am wenigsten Aktien auf der Welt hat in Europa. Weil dabei nach der AG laufen die alle stolz, die Aktionäre alle stolz rum mit dem Sack voll Schokolade, was irgendwie so ein Prachtstück ist.
Ja, das ist so ein Koffer, der ist dann voll mit Schokolade gefüllt. Also ist schon echt nicht schlecht.
Was mich interessieren würde, du jetzt als Dividendeninvestor, also guckst du dir dann auch wirklich die Hauptversammlung an oder bist du da irgendwie, votest du auch oder bist du wirklich auch diesem ganzen, sagen wir mal, Thema, was da noch in das ganze Thema Aktionär dazugehört, bist du da auch involviert und mit drin oder geht es dir primär um die Investmentsicht?
Tolle Frage. Ich sehe meine Investments immer als Unternehmensbeteiligung an. Auch wenn das dann in diesem Maß natürlich teilweise auch Quatsch ist, wenn man dann, sagen wir es mal, auf 1.000 Euro in Apple investiert, dann ist man zwar Eigentümer, aber der prozentuale Anteil ist so gering. Aber wir haben natürlich das Problem, dass wir in Deutschland amerikanisches Stimmrecht gar nicht ausüben können. Aber immer, wenn ich die Möglichkeit habe, Stimmrecht auszuüben, dann bin ich auch immer mit dabei. Hauptversammlung würde ich mir auch theoretisch angucken. Meistens fehlt mir da allerdings die Zeit. Wo ich immer sehr aktiv bin, sind dann immer Quartalszahlen. Also wenn die dann rauskommen, oder es gibt ja immer öfters Earning Calls zu den Quartalszahlen, und da versuche ich immer mit dabei zu sein, wenn ich es zeitlich anrechnen kann.
Cool. Ja, das also ist ja was Neues. So gerade im aktuellen Umfeld jetzt mit Corona, auch da wahrscheinlich ein riesen Wandel, ne? Weil ich glaube, dieses Jahr hat ja dann keine HV so wirklich richtig stattgefunden. Ist ja dann alles wahrscheinlich auch über Zoom irgendwie gemacht worden. Was ja eigentlich für die Investoren auch ganz cool ist, ne? Weil wie groß ist der prozentuale Anteil, der noch wirklich zu so einer HV geht, würde ich jetzt mal einfach sagen, wahrscheinlich keiner, ne?
Genau, also sehe ich auch so. Natürlich haben wir aber auch noch ein Problem bei aktuellen HVs, die stattfinden. Da sehen wir nämlich einen leichten Beschnitt von Aktionärsrechten. So diese Fragestunden, die immer mit dabei waren, da sind keine Nachfragen mehr möglich, weil es keine Live-Interaktion jetzt gibt auf den HVs. Also das wurde ein bisschen beschnitten, allerdings das Konzept mit der digitalen HV, ich denke, das sollte definitiv beibehalten werden, und wenn man es langfristig schafft, daraus irgendwie eine Mischung zu machen, dass wir zwar eine Präsenzveranstaltung haben, allerdings, dass Aktionäre auch digital dabei sein können, das wäre super, denn sind wir mal ehrlich, wie viele Aktien, die wir halten, kommen wirklich aus unserer Heimatstadt? Wenn ich jetzt so an mein Umfeld denke, natürlich könnte ich zu RWE fahren oder zu Vonovia, dann habe ich aber das Problem, dass ich die Aktie gar nicht im Depot habe. Und wenn ich jetzt an meine Aktien denke, dann müsste ich entweder nach Amsterdam fahren zu Airbus oder nach Bayern, nach München zu Nemetschek. Also das sind Distanzen, die würde ich für mein kleines Stimmrecht niemals in Kauf nehmen. Außer man kann es irgendwie mit einem schönen Städteurlaub verbinden.
Ja, und es gibt lecker Schnitzchen zum Mittag, ne? Das ist auch nicht so vernachlässigen.
Ja, das stimmt.
Soll ja so Stories geben, wo Leute wirklich dann so eine Aktie irgendwie von der Telekom damals hatten und so und dann damals in Bonn, weil ich schon wieder davon komme, nur damit sie zur HV gehen können und dann schön Mittagessen geben können. Also gibt's ja die wildesten Stories, ne?
Ja, du lachst, aber das ist ja wirklich Realität. Es gab ja, als ich mit Aktien angefangen habe, ich glaube 2019, gab es einen Bericht über die Daimler HV, da haben sich Leute wirklich um Würstchen geprügelt. Also das sind Sachen, die kannst du dir nicht vorstellen, finde ich.
Aber ich sag dir, ich war vor einem Jahr oder zwei Jahren, war ich mal auf der größten Investment-Konferenz in Stuttgart, die Invest auf jeden Fall. Mhm. Und da habe ich mich schon gedacht, okay, interessante Crowd hier, weil da sind ja richtig viele so Tütchensammler, die halt dann rumlaufen und sich bei jedem Stand dann die Gummibärchen einsacken, was ich auch aus einer Messe so noch nie gesehen habe. Also da ist schon diese Investment-Crowd schon teilweise auch sehr speziell, ne? Kann man sagen. Oder du bist ja wahrscheinlich tiefer drin.
Wahrscheinlich. Ja, ich habe leider noch nie die Invest miterlebt, aber ich glaube, da sind wir ganz schnell wieder beim Thema Frugalismus. Ich finde auch, die Investment-Crowd in Deutschland ist wirklich sehr auf dieses Thema Sparsamkeit mit dabei und sehen das als eher Leverage-Effekt. Wobei ihr natürlich als Gründer, glaube ich, auch eher in dem Bereich sind, Leverage durch erhöhtes Einkommen. Das macht ja auch in den meisten Fällen mehr Sinn. Ich bin da auch eher ein Fan von zielgerichteten Genießen, aber niemals so zum Thema Frugalismus oder so, das ist gar nicht meins.
Ich war ja vorhin bei einer Investmentbank, wo ich jetzt den Namen nicht sage, aber da haben wir auch Merchandise bekommen, ne, als wir da angefangen haben.
Von der Bank?
Genau, und da haben mir tatsächlich regelmäßig Leute über LinkedIn geschrieben, ob ich bereit wäre, meinen Rucksack oder meine Kappe an die zu verkaufen, ne, zu Sammlerstück, falls die Bank irgendwann Fail macht, dass sie irgendwie dann noch so ein Stück haben.
Fähigkeit von der Bank ist auch nicht unwahrscheinlich, ne?
Wenn genau.
Dann werden das gefragte Sammlerstücke, ne? Man weiß nie.
Also ich habe die Stücke habe ich noch zu Hause.
Ja.
Also musst du dir den Tresor einschließen. Ja. Gibt vielleicht auch dann doch mal eine tolle Rendite.
Ja, genau.
Können wir den Banken mal als Dividende vorstellen, ist nicht, dass sie nicht Cash, sondern Kleidungsstücke raus.
Ja, bei dieser Bank fällt die Dividende sicher besser auf dem Kleidungsstück als auf der Aktie.
Ja, man weiß nie, ne? Man weiß nie. Ja, aber diese Gummibärchensammler, das hat mich schon nachhaltig geprägt. Also dachte ich schon so, okay, interessant. Also hier haben wir in ein, zwei Jahren keinen Stand. So viel steht fest, wie damals gedacht.
Gehen wieder hin mit dem Boxer.
Ja, wobei ein Stand ohne Gummibärchen wäre theoretisch auch denkbar, aber ich frage mich, ob ihr dann noch die Reichweite auf der Invest habt.
Das stimmt natürlich.
Ja, dann zum Abschluss, Jan. Wir hatten damals bei unseren Essen-Folgen immer ein paar Fragen an unsere Gäste. Da haben wir zwar aufgehört damit, aber mit dir wollen wir wieder anfangen. Zwei kurze Fragen. Wir geben dir 10.000 Euro. Was machst du damit? Ich nehme an, du investierst in Dividendenaktien, aber welche?
Das ist eine schwierige Frage, weil es kommt dann natürlich immer auf die eigene Risikobereitschaft an. Und da nochmal an dieser Stelle erwähnt, ist natürlich keine Anlageberatung und das ist natürlich zugeschnitten auf meine persönliche Risikoeinstellung. Ich würde wahrscheinlich einen Equal-Weight-Ansatz gehen und jeweils um die 500 bis 1.000 Euro Position investieren mit möglichst geringen Kosten, also wahrscheinlich über Trade Republic oder das Young Trader Depot bei der Consorsbank, was mir da auch ziemlich gute Konditionen ermöglicht. Da wären dann Aktien dabei wie Apple, Johnson & Johnson auf jeden Fall, TSMC, wie vorhin erwähnt, ASML, da wären wir bei 4 Aktien, die auf jeden Fall mit dabei sein müssen. Und um dann noch ein bisschen mehr Technologie reinzunehmen, obwohl wir natürlich schon TSMC, ASML und Apple haben, würde ich wahrscheinlich, das ist eine gute Frage, so aus dem Stegreif ist es gar nicht mal so einfach, auf jeden Fall noch eine Microsoft mitnehmen. Und um dann noch ein bisschen breiter zu streuen, auf jeden Fall eine Novo Nordisk mitnehmen, eine Unilever mitnehmen, Realty Income mitnehmen für den Bereich Immobilien. Und wenn wir 500 Euro Equal Weight nehmen, habe ich noch eine Aktie zur Verfügung. Und diese wäre dann spontan vielleicht eine Berkshire Hathaway, um dann wirklich mich breiter aufzustellen, auch wenn diese jetzt keine Dividenden ausschüttet.
Ja, nee, auf jeden Fall eine coole Antwort. Ich habe gesehen, du warst ein bisschen am Zweifeln. Was ja auch so ist, weil ich spontan, aber es war eine gute Antwort. Wir hatten schon mal einen Podcast-Gast, der meinte in der Antwort, ja, der würde das Geld nehmen und einfach auf eine Farbe im Casino setzen. Also deine Antwort fand ich also viel besser. Ja, und dann letzte Frage. Wenn deine Anlagestrategie ein Drink sein müsste, welche wäre das?
Es wäre ein Whisky, ein Scotch.
On the rocks oder mit Cola?
Pur.
Stark. Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen früh in der Woche, um einen Whisky zu trinken, aber da würde ich dir schon zustimmen.
Ach doch, das passt schon. Nach so einer Podcast-Folge ist das schon okay.
Auf diesen guten Abschluss will ich mich auf jeden Fall noch mal super, super viel bei dir bedanken. Es war eine coole Folge. Ich hoffe, die Zuhörerschaft hat auch was gelernt, hat auch Spaß dabei. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, zu Jan Bergner, aka der Dividendenhai, leitet die gerne an uns oder sofort an ihn weiter. Also deine Instagram-Seite heißt ja auch Dividendenhai. Und genau, wir bleiben in Kontakt und bis bald dann.
Ja, bis bald. Danke für die Einladung. Ciao.